Hallo und herzlich willkommen bei Folge 2 der Podcast-Reihe Hoffnung, das große Erzählen. Es werden 3 Geschichten zum Thema der Folge erzählt. Das heutige Thema ist Wohnraum ist Schonraum. Für viele waren die eigenen 4 Wände in der Corona-Krise Schutz vor der Gefahr der Erkrankung. Ein sogar verordneter Schutz. Es bedurfte eine besondere Gestaltung, beispielsweise Umgestaltung, um für alles Platz zu schaffen. Homeoffice sowie Wohnraum sowie Privatsphäre. Der Gipfel des Zynismus wäre es, Menschen in der Krise auf die Straße zu setzen. Aber das macht doch keiner, oder? Jetzt kommt ein modernes Märchen, das wir so beunruhigend finden. Wie ein Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm aus der unzensierten Originalsammlung von 1815. Meine Damen und Herren und alle jenseits und dazwischen, macht es euch gemütlich, denn nun fangen wir an. Diese Geschichte heißt Der Bürgermeister und der goldene Bauwagen. Erzählerstimme und Figur des Bürgermeisters Peter Hoffmann.
Es war einmal in einer Stadt in Mitteldeutschland. Da regierte ein Bürgermeister seit vielen, vielen Jahren. Als er in seinem 30. Regierungsjahr war und sich damit dem Ende seiner Amtszeit näherte, begann er zu trauern. Nicht so sehr um sich, sondern um die Stadt selbst. Wie sollte die Stadt bloß ohne ihn zurechtkommen? Aber da in Deutschland, anders als in Russland im Jahr 2020, die Gesetze nicht einfach so verändert werden konnten, damit auch er länger im Amt bleiben konnte, musste er wohl aus dem Amt scheiden. Dafür wollte er wenigstens etwas Eindruck hinterlassen. Ja, das ist es, dachte er sich. Ich hinterlasse saubere Verhältnisse. Die Menschen werden ihre Stadt kaum wiedererkennen. Er fing mit dem Stadtbild an. Die Sozialwohnungen der Stadt wurden an 2 Unternehmen verkauft, die sie hochwertig renovierten. Da gab es einige, die sich wegen des schnellen Anstiegs der Mietpreise beschwerten oder darüber, dass die Stadt zur teuersten in der Region und die zweiteuerste im ganzen Land wurde. Aber das sah der Bürgermeister als Erfolg. Das Stadtbild sah einfach unschlagbar viel besser aus. Und qualitatives Wohnen darf ruhig etwas kosten. Klar gefällt das den Geringverdienern nicht. Wie sollte die Stadt sonst auch die richtigen Leute anziehen? Das erledigt, sah der Bürgermeister sich nach anderen Baustellen um. Da fielen ihm die Versammlungen auf der Brücke auf. Da saßen die Leute so herum und ließen ihre Füße baumeln, quatschten und tranken, einfach so. Warum tranken sie nicht einfach zu Hause im Garten oder in dafür vorgesehenen Restaurants? Das störte viel weniger im Stadtbild. Zudem gingen den Restaurants dadurch etliche 100 € durch die Lappen. Er schaute nach, doch es gab keine Verordnung, die dieses Treiben unterbinden konnte. Landfriedensbruch oder öffentliche Ruhestörung vielleicht? Aber es gab kaum Häuser in der Nähe. Also ließ er eine neue Verordnung vom Stadtrat verabschieden, die dieses Treiben trotzdem untersagte. Das zufriedenstellend erledigt, schaute sich der Bürgermeister nach neuen Baustellen um. Und da fiel ihm das Wohnprojekt ein, das ihm schon lange ein Dorn im Auge war. Hinter der Bahnlinie, kaum vom ÖPNV bedient, es fuhr nur ein Bus indirekt daran vorüber, lag mitten im Grün ein kleines Grundstück mit einem Haus und einigen Bauwagen drumherum. Dort wohnten 13 Menschen, darunter 2 Familien mit Kindern und eine junge Frau mit Rollstuhl. Menschen von 6 Monaten bis 60 Jahren. Man hatte dieses Grundstück erworben, damit die Kinder nahe der Natur groß werden konnten und man frei, unabhängig und günstiger und gemeinschaftlich leben konnte. Mit dabei war zum größten Missvergnügen des Bürgermeisters ein Mitglied des Stadtparlaments von der anderen Seite des politischen Spektrums. Ein bösartiger Gegner, der nie aufhörte, ihn zu kritisieren und im Stadtparlament fortwährend von bezahlbarem Wohnraum für alle quasselte. Dieser linke Stadtratsabgeordnete hatte dieses Wohnprojekt einfach so mit ins Leben gerufen, um ihn, den Bürgermeister, zu ärgern. Dieses ganze Wohnprojekt ist ein Schandfleck. Es kann nicht im öffentlichen Interesse sein, dass diese Menschen dort wohnen. Ist da nicht ein Friedhof daneben? Was ist, wenn sie dort Lärm machen? Das stört doch die Friedhofsruhe und die Grabesstille der ganzen Umgebung. Geschweige denn, dass die Menschen noch in Ruhe trauern konnten. Und ist das nicht außerdem ein Naherholungsgebiet? Was ist, wenn die ihren Lärm sonntags machen? Und was ist mit den Vögeln? Können die dort überhaupt in Ruhe brüten? Und was ist mit dem Brandschutz? Stellen diese Bauwagen nicht eine Brandgefahr dar? Nee, so ging das nicht. Nicht in seiner Stadt, nicht solange er Bürgermeister ist. Davor musste er die Stadt schützen. Dass sich noch keiner beschwert hat, das ließ er sofort seine Sekretärin nochmal nachprüfen. Tatsächlich, es war noch keine Beschwerde bei der Stadt eingegangen. Das ist allerdings ein Problem, stellte er fest, denn ohne Beschwerde konnte er, die Stadt nicht gegen die Leute vorgehen. Aber hatten Sie eine Genehmigung für Ihre Bauwagen? Nein, keine Genehmigung. Wie wagten Sie es bloß? Aber man hätte es sowieso abgelehnt. Wunderbar, da haben wir mal was. Auf dem Grundstück stand ein Haus. Seit über 100 Jahren. Keine Neubauten, schreiben wir. Er ließ seine Sekretärin alle Gesetzbücher durchkämmen auf der Suche nach Verordnungen und alle Gründe auflisten, warum ein solches Projekt von der Stadt nicht zu ertragen sei. Aber die Stadt hatte immer noch keinen Vorwand, um das Wohnprojekt zu räumen. Rechtlich für Ordnung zu sorgen. Es fehlte eine Anzeige. Er streckte seine Fühler in der Nachbarschaft aus. Aber es wollte sich einfach niemand beschweren. Also ließ er kurzerhand jemanden in den eigenen Reihen einfach eine Beschwerde schreiben. Das war der Handlungsanlass, den er brauchte. Am nächsten Tag ging der Räumungsbefehl der Stadt per Post raus. Der Bürgermeister schaute sein Ebenbild im Spiegel an und stieß auf seinen Erfolg an. Die Menschen würden von ihm sagen: Unter seiner Herrschaft war die Stadt die sauberste im ganzen Land. Er war der sauberste Bürgermeister im ganzen Land. Bald hatte er seine sehnlichst erwünschte Ruhe.
Ja, wir sind eine Familie mit zwei Kindern und wohnen mit unseren neuen Freunden in Bauwegen und im großen gelben Haus am Waldrand und hatten da eigentlich ein sehr schönes Leben im Grünen und haben da mit den ganzen Vögelchen und Babys und kleinen Tierchen, manchmal auch Rehen, zusammen auf unserem Grundstück gewohnt, direkt beim Friedhof, und eigentlich hätte alles sehr friedlich und schön sein können.
Wir haben auf dem Grundstück 6 Bauwagen stehen, in denen einige unserer Freunde und unter anderem auch wir leben. Wir haben einen großen Garten und ein Haus, das barrierefrei ausgebaut ist für eine unserer Freundinnen, die im Rollstuhl sitzt. Und wir haben ein großes Wohnzimmer im Haus und eine große Küche, in der sich das Gemeinschaftsleben abspielt. Und ansonsten hat jeder und jede ihr eigenes Zimmer oder ihren eigenen Bauwagen. Das Grundstück gehört uns allen gemeinsam und wir kochen immer viel zusammen und machen Lagerfeuer im Garten und kümmern uns um den Garten und bauen Tomaten an und ernten Himbeeren und backen Kuchen und sind politisch aktiv. Und das Leben in der Gemeinschaft muss immer viel organisiert werden, ist aber durchaus auch sehr bereichernd. Und die Jüngste, die bei uns wohnt, ist erst ein paar wenige Monate alt, unsere Tochter. Und unser ältester Mitbewohner ist 60. Genau, und wir gehen alle unterschiedlichen Tätigkeiten nach. Einige von uns studieren, andere arbeiten. Einer von uns ist Stadtratsmitglied.
Für mich war, glaube ich, der schönste Moment bisher bei uns, meine Tochter in unserem Bauwagen auf die Welt zu bringen und einfach zu sehen, wie sie schon genau dort geboren wurde, wo sie auch hoffentlich aufwachsen wird, und einfach rausgucken zu können und direkt im Grünen zu sein. Das ist für mich eigentlich das Schönste. Und eines Tages kam ein Brief, in dem stand, dass wir unser Zuhause verlieren würden, dass wir ab sofort nicht mehr in unseren Bauwegen leben durften und uns eine neue Bleibe suchen müssten, weil es klar war, dass wir nicht alle Platz haben würden im Haus und sowieso überhaupt nicht alle Platz haben wollten im Haus, weil ja genau unser Wunsch war, im Bauwagen zu wohnen und es kein Zufall war, dass wir im Bauwagen wohnen.
Für uns ging damit ein Traum zu Bruch. Wir wussten nicht, warum wir nicht mehr im Bauwagen wohnen durften und warum der Bürgermeister uns obdachlos machen wollte. Wir wollten diese Frage dem Bürgermeister selbst stellen und ersuchten ihn um eine Audienz. Daraufhin wurden wir von ihm ins Rathaus eingeladen. Wir machten uns zu viert auf den Weg, meine kleine Tochter, unser ältester Mitbewohner mit seinem Krückstock und unsere Mitbewohnerin im Rollstuhl. Wir kamen zum Rathaus und mussten von hinten in das Rathaus durch den Rathausgarten gehen, weil das vordere große Eingangsportal leider nicht barrierefrei war. Als wir in den Raum kamen, sahen wir, dass wir zum Gespräch in den großen Saal eingeladen worden waren. Die Decken waren mit den ganzen Wappen der Partnerstädte der Stadt bemalt. Riesige, große, holzerne Bücherregale türmten sich an den Seiten. Alles war mit Mosaiken und Marmor verziert. Wir wurden vom Bürgermeister und zwei seiner Sekretärinnen erwartet. Wir waren alle sehr aufgeregt und wussten nicht so richtig, was das Gespräch bringen würde. Wir wussten, dass der Bürgermeister uns loswerden wollte und wollte, dass wir nicht mehr in unseren Bauwagen leben können. Gleichzeitig konnten wir uns aber auch nicht vorstellen, dass er uns einfach so von heute auf morgen obdachlos machen würde. Eigentlich war es doch ganz einfach. Eigentlich brauchten wir doch nur eine rechtliche Lösung und einen Kompromiss. Statt eines Kooperationsgespräches verlief die Audienz allerdings anders, als wir gedacht hatten. Der Bürgermeister brüllte uns eine Dreiviertelstunde lang an und erklärte uns haargenau, warum alles, was wir gemacht hatten, illegal war und warum wir absichtlich Gesetze brechen würden. Er schrie uns an, dass wir doch einfach vorher alle hätten zu ihm kommen können und dass er uns dann jedem von uns eine Bleibe gesucht hätte. Unsere Mitbewohnerin im Rollstuhl hätte in einer Behindertenunterkunft unterkommen können, unser alter Mitbewohner im Altersheim und für die anderen hätte er auch irgendwo eine Wohnung gefunden. So wie wir uns das vorgestellt hatten, ging es sowieso nicht und selbst wenn wir im Stadtrat eine Mehrheit für unser Projekt erreichen würden, würde er als Bürgermeister dieser Stadt und Chef der Verwaltung dafür sorgen, dass wir die Bauwagen trotzdem räumen müssten. Also gingen wir aus dem Rathaus ohne Ergebnis wieder nach Hause und dachten nach, was nun zu tun sei.
Dann haben wir uns überlegt, laden wir sie doch alle ein, alle aus dem Stadtrat. Und so haben wir alle Parteien zu uns eingeladen nach Hause und haben uns zusammen an unseren Küchentisch gesetzt und mal mit ihnen geredet. Zuerst kamen die Roten und die Grünen. Die waren uns total wohlgesonnen und hatten überhaupt gar kein Problem mit uns und meinten, das würde alles schon werden und wir würden da eine Lösung finden.
Auch die Gelben schienen sehr aufgeschlossen und meinten, es sei ja schließlich unser Eigentum und da sollten wir ja auch machen können, was wir wollten.
Die Schwarzen kamen auch, waren ein bisschen voreingenommen, aber meinten letztendlich, wenn wir ein bisschen an unserem Image polieren, sollte das auch kein Problem sein. Und zuletzt kamen die rotbraun gestreiften zu uns an den Küchentisch. Einer saß rechts, das war die rechte Hand des Bürgermeisters. In der Mitte saß ein kleiner, zusammengekauerter, der immer auf den Boden blickte. Und ganz links saß ein draller Mensch.
Also, bevor wir hier irgendwas besprechen, müssen wir klarstellen, dass es zwar eine Anzeige gibt, aber dass die Anzeige auf jeden Fall nicht von uns kommt und auch garantiert nicht von dem, der in der Mitte sitzt, sagte der ganz rechts.
Ja, ich war es wirklich nicht. Ich bin das nicht gewesen. Das müssen Sie mir glauben. Ich war das nicht. Ich habe sie nicht angezeigt. Wirklich, ich habe sie nicht angezeigt, sagte der, der in der Mitte sitzt.
Und der Ratsherr, der links saß, sagte, es gibt doch schon so ein Projekt hier in der Stadt. Also müsste das hier auch gehen. Ich finde es hier ganz nett.
Psst, sagte der ganz rechts. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und überhaupt, dazu können wir jetzt auch gar nicht sagen. Da müssen wir erstmal intern Rücksprache halten. Also ich kann Ihnen nichts versprechen. Und grundlegend muss das erstmal geprüft werden. Außerdem ist das eine rechtliche Entscheidung. Da haben wir überhaupt gar keine Handhabe. Und überhaupt und eigentlich. Und außerdem muss man dazu noch sagen. Und man muss das auch erstmal wissen. Und da kann man jetzt sowieso noch nichts entscheiden. Und vor allem nicht wir.
Und so war das Gespräch beendet. Aber so schnell wollten wir natürlich nicht aufgeben und sind noch einige Schritte weitergegangen.
Wir machten ein Treffen mit den Vertretern aller Parteien aus dem Stadtrat, das aber auch ergebnislos blieb. Wir ließen ein Gutachten in Auftrag geben, das unsere Position bestätigte. Wir stellten einen Bauantrag und dann stellten wir noch einen Bauantrag und noch einen Bauantrag. Dann stellten wir einen Antrag im Bauausschuss und schließlich, nach dem Ersuchen um viele Kooperationsgespräche, landeten wir vorm Verwaltungsgericht, das uns aber auch abwies und die Auffassung der Stadt bestätigte.
Wie ihr alle sicherlich wisst, beinhaltet das Konzept dieses Projekts, dass die BewohnerInnen das Grundstück gekauft haben. Die Bauwagen sind dabei ein kreativer Weg, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, der das Projekt finanziert, ohne zusätzliche Flächen zu versiegeln. Dass die Bemühungen der InitiatorInnen, das Projekt auf finanzielle, rechtliche und nachhaltige Füße zu stellen, so wenig durch ein Entgegenkommen honoriert wird, können wir als Jusos einfach nicht verstehen. Darüber hinaus vereint Unfug Menschen jeden Alters und Berufs. Auch Inklusion wird bei Unfug ganz groß geschrieben. Unfug ist somit ein beispielhafter Vorreiter in Sachen gemeinschaftliches Wohnen. Natürlich muss nicht jeder so wohnen wollen, aber wir sollten alle unterstützen, die es tun möchten.
Für uns Grüne ist sie vorbildlich. Hier wird Wohnraum in Eigeninitiative und auf eigene Kosten geschaffen, ohne auf Staats-, Landes- oder Stadtbeihilfen zu spekulieren. Und hier haben die Bewohner sich aus ihrer Gründungs- und Aufbauerfahrung gemeinwohlorientiert organisiert. Und sie sind zu einer mutmachenden, zukunftsfähigen, alternativen Lebensform herangewachsen. Deshalb werden wir Grüne uns mit all unseren Möglichkeiten einsetzen für den Erhalt der wunderbaren Wohngruppe am Stadtrand. Das ist übrigens überhaupt kein Unfug.
Mitten in der Corona-Krise will die Stadt also Menschen auf die Straße werfen und obdachlos machen? Sieht so etwa soziale Wohnungspolitik in Lüneburg aus?
Nach so einem langen Kampf und Verhandlungen sollen wir bis Juli aus den Wägen raus. Alle 10 Erwachsenen, Bewohner sowie Unfug e.V. und die Unfug Verwaltungs GmbH haben diese Anordnung erhalten.
Wir fühlten uns als Familien und Menschen, die eine kreative Lösung für das Wohnraumproblem in der Stadt gefunden hatten, nicht gesehen und nicht gehört. Wir wünschen uns für die Zukunft, dass bei der Wohnraumfrage wieder mehr Menschlichkeit im Vordergrund steht und dass die PolitikerInnen nicht mehr nur ihre eigenen Interessen und ihre verstaubten Gesetzesbücher vertreten, sondern wieder die Interessen der Menschen und den Mensch wieder ins Zentrum der Politik rücken.
Das Geschilderte ist in Wahrheit kein Märchen. Nein, es hat sich tatsächlich so zugetragen. Und zwar in der Stadt Lüneburg. Ja, die Realität ist leider oft schonungslos. Fakt ist, dass der Bürgermeister der Stadt Lüneburg buchstäblich alles in seiner Macht Stehende getan hat, um dieses alternative Lebens- und Wohnprojekt Unfug zu entzweien. Fakt ist, dass es ihm gelungen ist, zwei Familien auf die Straße zu setzen. Zwei Familien, die aufgrund des knappen Wohnraums im dazugehörigen Haus im Bauwagen auf deren eigenen Grundstück lebten. Und ein weiterer Fakt ist, dass er sich als Vertreter der SPD mit einer Vertreibungspolitik im Konsens mit der AfD als einzige Partei im Stadtrat befand. Alle anderen Parteien hätten sich auf Verhandlungen eingelassen, beziehungsweise hatten mit dieser alternativen Wohnform gar kein Problem. Hierin liegt für uns die Moral. Ein Bürgermeister, der nicht die Interessen der Bürger, sondern den eigenen dient, sollte nicht in einer Demokratie regieren. Die Stadt Lüneburg schickt an diese und andere jungen Menschen sowie an die Öffentlichkeit folgende Botschaft. Wir haben zwar selbst keine Lösung für die Wohnungsnot, aber ihr solltet selbst nicht aktiv werden. Kreative und zukunftsweisende Lösungen sind hier nicht erwünscht. Und das in Zeiten von Corona, wo die eigenen vier Wände als Schutz dringender gebraucht werden denn je. In unseren Augen ist das nicht nur schade, sondern eine Schande. Für diese Familien ist nur wenig Hoffnung auf bezahlbaren Wohnraum in Sicht. Und nun hören wir eine Geschichte von der Drehbuchautorin Samia Susan Trabolsi. Die Story heißt Das große Kratzen. Eine Frau verliert wegen Corona ihre Arbeit. Auf einmal bietet ihre Wohnung auch keine Sicherheit mehr.
Vor ein paar Monaten klopfte es an der Tür. Meistens zur gleichen Uhrzeit. Immer wenn ich sie öffnete, war da niemand. So ging das einige Tage und Monate. Wenn es klingelte, öffnete ich und niemand war da. Einmal kratzte etwas an der Tür. Ich schaute durch den Spion und sah ebenso niemanden. Ich öffnete die Tür. Der Müllbeutel konnte es nicht sein. Jedes Mal also, wenn es kratzte oder klopfte, sagte ich mir, es ist Einbildung. Ich versuchte, das Geräusch zu ignorieren. Der nächste Tag sollte mein letzter Arbeitstag in den nächsten 4 Monaten werden. Wegen Corona sollte man zu Hause bleiben. In der Nacht, als ich wegen Corona meinen Job verlor, wachte ich auf, diesmal von einem Kratzen auf meinem Arm. Ich hatte unzählige Stiche am ganzen Körper. Keine Salbe half. Die Ärzte zuckten mit den Schultern. Man wüsste noch nicht, was Corona so mache, ob es kratzt. Wenn ich mich jetzt erinnere, frage ich mich, ob das Kratzen an der Tür zuerst da war oder das Kratzen auf meinem Arm. Während ich also die Stiche zu zählen begann und die Zentimeter Abstand zu den Menschen, die an mir vorbeigingen, auf der Straße und im Supermarkt, begann ich auch, die Luft anzuhalten, aus Solidarität zu meiner Umwelt. Zu Hause empfing ich die Menschen nur noch mit offenem Fenster und zeigte auf meine Stiche und erzählte vom Kratzen an der Tür und von meinem Job, der sich in Luft aufgelöst hat. Meine Freunde trösteten mich, es sei Corona-Zeit. Da kann man schon etwas sensibel reagieren und sowieso, ich würde zu viel Zeit haben, nachzudenken. Ich soll mir doch einfach einen Mitbewohner suchen. Das würde ein bisschen Geld bringen. Ich dachte darüber nach, ob das eine gute oder schlechte Idee sei, während Corona einen Mitbewohner zu haben. Einen passenden, den man gern erträgt. Einen, vor dem man seine schlechte Laune nicht verbergen muss. Einer, der kein Tinder-Typ ist. Einer, der lüftet, nicht alle Pakete für das ganze Haus entgegennimmt. Es klopft ja schon genug an der Tür. Und einen, der nicht nur über veganes Essen und Yoga spricht. Ein gutes Parfüm hat, den Kühlschrank schließt. Einer, der lustig ist, aber nicht so lustig, dass ich vor lauter Lachen meine Sorgen vergesse. Einer, der mir meine Leichtigkeit zurückbringt, wenn ich gerade zu viel grübele. Und genau da klopft es an der Tür. Als ich die Tür öffne, lehnt eine alte Matratze im Türrahmen und fällt mir entgegen, wie ein besoffener Engländer in Neukölln. Mit großer Mühe schiebe ich den Engländer, also die Matratze, die Treppe hinunter, dorthin, wo ich sie vor ein paar Wochen stehen gesehen hatte. Zurück in der Wohnung überlege ich, was ich mit der vielen Freizeit anfangen soll. Ob ich einen Übergangsjob suche oder das Angebot als Immobilienmaklerin annehme, ein altes Drehbuch überarbeite oder ein neues beginne, auf die Corona-Soforthilfe vertraue und einfach warte, bis alles vorbei ist, bis zum bitteren Ende des Kontostands, da kratzt es schon wieder an der Tür. Ich öffne vorsichtig und sehe niemanden. Natürlich. Kurz bevor ich die Tür schließe, höre ich es. Das Kratzen. Ein kleines, aber durchdringendes Kratzen mit einer Art Echo, als würden vier oder sechs Beine kratzen, so wie ein kleines, handgroßes Pferd scharren würde auf einer lackierten Diele. Mein Blick sucht nach einem Pferd, einem kleinen, und dann sehe ich es. Ein kleines Tier, groß wie eine Linse. Es überquert die Türschwelle ungefragt und spaziert in mein Schlafzimmer. Dieses Tier krabbelt an den Füßen des Bettgestells empor und in meine Kekspackung. Es knistert und dann sehe ich das Tier wachsen, immer weiter. Ich erkenne ein Tier mit sechs Beinen, platt wie eine Linse und jetzt groß wie ein Mühlenstein, wie eine Wanze. Die Wanze macht es sich auf der Matratze bequem. Natürlich glaube ich meinen Augen nicht, ein Tier kann nicht einfach so wachsen und schon gar nicht an der Tür klingeln. Aber dann beginnt die Wanze zu sprechen, während sie ihre sechs Beine übereinander geschlagen hat. Die Wanze schlägt mir einen Deal vor, einen Corona-Deal, eine Corona-Soforthilfe von Wanze zu Mensch. Da während Corona keine Touristen in Berlin sind und es sich als Wanze ohne Airbnb echt schwer überleben lässt, sollten wir uns zusammentun. Sie würde eine Matratze brauchen und ich einen Mitbewohner. Sie würde mich auch nur ab und an beißen, weil sie ohne Blut nicht überleben kann. Aber wir können Termine machen. Es gäbe ja auch ein Antiallergikum gegen Wanzen, wenn die Stiche auf meinem Arm kratzen. Ich finde die Wanze ganz schön dreist und frage sie, ob sie schuld an meinem Bissen ist, die ich seit einigen Wochen habe. Das ist jetzt echt nicht die feine Art, mich so zu erpressen. Bisher suche ich meine Mitbewohner gerne selbst aus und natürlich spende ich ihnen kein Blut. Ich erwarte Miete. Die Wanze lacht. Sie habe mich nicht gebissen, das seien die anderen gewesen, die in die Wohnung gekommen sind, immer dann, wenn ich die Tür geöffnet habe. Es ist zu spät für eine Verhandlung, sie sei meine einzige Option. Die Wanze will mir einen Kammerjäger empfehlen, einen, der wirklich gut ist und alle anderen Wanzen vergiften kann. Somit würde ich nur von ihr, von einer Wanze gebissen werden. Sie selbst sei resistent gegen alle Gifte, denn sie komme aus Amerika. Ich solle überlegen, wie viele Tage Entscheidung ich dann so brauche und welche Blutgruppe ich habe. Die letzte Frage verstehe ich nicht. Ich fühle mich wie in einem Corona-Vampir-Film, aber noch mehr stört mich, dass diese Riesenwanze keine Miete zahlen will. Nach drei Nächten, in denen ich von ihren Schwestern weiter gebissen werde, stimme ich ihrem Deal zu. Eine Wahl habe ich nicht. Ich rufe also den ersten Kammerjäger an, der wegen Corona nicht kommen kann. Dann endlich finde ich einen, dem Corona egal ist und der Geld verdienen will. Ich mache einen Termin. Der Kammerjäger empfiehlt mir, alles heiß zu waschen oder in die Gefriertruhe zu stecken. Dann verteilt er das Gift. Ich hoffe, dass mein unfreiwilliger Mitbewohner auch stirbt. Doch er überlebt. Da ich Angst habe, dass die Wanze nicht die einzige ist, die überlebt, lasse ich die Möbel von der Müllabfuhr abholen. Die Wanze erweist sich als gute Hilfe. Sie hilft mir beim Waschen aller Sachen, die in eine Waschmaschine passen, und beim Kauf einer Gefriertruhe, in die alle Bücher kommen. Dann verspachteln wir gemeinsam alle Löcher in Dielen und Wänden. Nach zwei Wochen ohne Kratzen an Tür und ohne Kratzen an Arm sitzen die Wanze und ich bei einem Wein und einer Zigarette zusammen. Dann erinnert mich mein neuer Mitbewohner daran, dass seine Zeit gekommen ist. Sie braucht Blut. Die Wanze würde sich dafür ab sofort an der Miete beteiligen. Nach dem zweiten Glas Wein, so ist der Deal, darf die Wanze mich beißen, zum Abendbrot. 4 Wochen lang. Wir machen einen Vertrag auf einem weißen Papier und ja, mit meinem Blut. So geht das also 4 Wochen. Die Wanze beißt mich einmal die Woche bei Wein und Zigarette und beteiligt sich an der Miete. Sie lüftet das Zimmer, saugt, macht den Abwasch, kauft ein. Der beste Mitbewohner, den man zu Corona-Zeiten haben kann. Und ich? Ich beginne ein neues Drehbuch, ein Corona-Thriller, der auch eine Komödie sein kann. Am letzten Tag verabschiede ich die Wanze. Sie umarmt mich und beißt mich dabei nicht einmal. Ich erfahre von ihr, dass meine Blutgruppe A+ die Lieblingsblutgruppe der Wanze ist. Und auch die Blutgruppe, die bei Corona-Infektion einen Atemstillstand erleiden kann. Was soll's? Ich habe die Wanzen besiegt. Da werde ich vor Corona keine Angst haben.
Und jetzt folgt die dritte und letzte Geschichte. Sie ist vom Studenten Damian Raphael Jung und heißt Zuhause im alten Ägypten.
Es ist Ende März. Ich wache auf und schaue auf die Uhr. 16 Stunden habe ich geschlafen. Ungewöhnlich lang. Aber in Zeiten der Pandemie nichts Neues. Ich schaue nach rechts und sehe, wie das Sonnenlicht zwischen den Blättern meines Rosenbaumes funkelt. Ich setze mich aufrecht und meine Blicke fallen wie so oft auf meine vielen Pflanzen und einige Nachstellungen archäologischer Artefakte. Ich war schon immer ein wissenshungriger Mensch. Warum? War als Kind meine Lieblingsfrage. Ich fühle mich wohl und geborgen in meinem Zimmer. Meine Mutter war schon immer die Harmonie zu Hause sehr wichtig. Jedes Zimmer hat sein eigenes Thema, passend zur Person, die es behaust. Das Zimmer meiner Mutter ist rot-orange mit goldenen Mineralien. Meine Schwester hat ein gelbes Zimmer, passend zu ihrer hellen und offenen Persönlichkeit. An unseren 4 Wänden fühle ich mich vor der Pandemie da draußen geschützt. Auf meiner Uhr ist es schon 17 Uhr. So ist ein neuer Tag vergangen, komplett ereignislos. Träge steige ich von meinem Hochbett herab und setze mich auf mein Sofa. Genug Anstrengung für einen Tag. Ich gehe im Kopf die Möglichkeiten durch, mit denen ich die noch wenigen restlichen Stunden des Tages totschlagen kann. Zum Lernen für die Uni habe ich keine Lust. Nachdem die Klausuren abgesagt und selbst die Universitäten nicht wussten, wie es weitergeht, ist die Motivation auf ein Minimum gesunken. Genauso wenig ist gerade meine Begeisterung für Computerspiele. Ich schaue wieder auf meinen Rosenbaum und dann sehe ich auf meine Büste von Anubis, dem altägyptischen Gott der Totenriten. Ich bin schon lange in Altägypten zu Hause. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit, aber noch vor Corona, die Büste von Nofretete, Gemahlin des Pharaos Echnaton, im Ägyptischen Museum Berlin im Original gesehen. Auf dem legendären ewig langen Hals erstreckt sich ein würdevolles Gesicht mit starken Wangenknochen und großen Augen, vollen Lippen, einer symmetrischen Nase. Eine wahre Schönheit. Und Mutter von 6 Königskindern. Ein Meisterwerk von ägyptischen Bildhauern, die glaubten, dass Statuen selbst Personen sind. Auf einer Hieroglyphenkartusche steht im Stein gemeißelt: große königliche Gemahlin, Geliebte, Herren der beiden Länder, Nefere Neferuaton, Nefertiti. Schnell greife ich zum Laptop und finde direkt eine passende Dokumentation. Und da bin ich nun, Altägypten, 1300 Jahre vor Christus, mitten in einer Zivilisation voller Macht und Mystik. Die Wüste erstreckt sich endlos. Ich stehe vor einem Palast, braun wie die Erde und der Sand. Der Sonnentempel des Königs Echnaton. Ich trete über die Schwelle und befinde mich auf einem prunkvollen offenen Platz. Boden und Wände bedeckt mit kleinen Mosaiken, die Fahne, Flüsse und Blumen zeigen. In Senkungen baden der König Echnaton und seine Frau Nofretete sowie ihre engste Gefolge. Sie huldigen dabei die herausfordernde Sonne. Plötzlich, aus dem Nichts, tauchen Männer auf und stürmen den Tempel. Überfallen die Badenden, das Wasser wird rot. Zerstören Säulen sowie Wände. Der Palast fällt wie ein Kartenhaus zusammen. Und genauso schnell wie sie kamen, verschwinden sie wieder. Der Staub liegt wie ein dicker Nebel in der Luft. Da stehe ich nun, zwischen den Ruinen einer ganzen Ära, und spüre, wie der Sand zwischen meinen Zehen fließt. Wie die Sonne verschwindet, wie der Himmel sich verdunkelt. Ich sehe den Mond unzählige Male auf- und untergehen, fühle mich einsam. Langsam aber stetig dringt der Sand in den Tempel ein, deckt alles zu, bis er ihn ganz verschluckt. Doch eines Tages sehe ich in der Ferne in der Wüste Menschen. Sie kommen ächzend und schwitzend an, bauen ihr Lager auf und reden dabei Deutsch. Ihre Ausgrabung beginnt. Als Schaufeln im tiefen Sand auf Stein stoßen, tut sich Freude auf. Ich beobachte, wie mit äußerster Vorsicht sie den Sand durchkämmen, Zentimeter für Zentimeter, um das schlafende Gotteshaus wieder auszuheben. Sie finden dabei auch Mosaikscherben, die Fahnen, Flöße und Blumen zeigen, sowie die eine oder andere Kostbarkeit. Und so fand ein Archäologe die glorreiche schöne Büste von Nofretete. Dann höre ich plötzlich etwas, was mich aus der Wüste in Ägypten wieder herausreißt, mich wieder zurückholt, mit einem Ruck wieder auf meine Couch in Berlin. Die moderate Stimme der Doku sagt, die Büste von Nofretete wäre ein Plagiat. Ein Plagiat des aufstrebenden Forschers. Ich schaue aus dem Fenster in den nun dunkel gewordenen Himmel. Meine Vertrautheit mit der Archäologie Altägyptens ging immer von dem Glauben aus, dass alle Funde Originale jeder Zeit waren. Die Nachricht, die Büste könnte eine Fälschung sein, hat ihr für mich ihre Mystik genommen. Damit ging ein Stück von zu Hause für mich verloren. Mit der Corona-Pandemie hatte auch unser Vertrauen in eine Lebensweise, die wir uns so selbstverständlich gehalten haben, erschüttert. Ich fühle mich da draußen nicht mehr so zu Hause wie vorher. Vor ein paar Monaten hätte man mit einer Maske die ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Heute ist es ganz normal. Wir sollten zu unseren Mitmenschen am besten 2 Meter Abstand halten, denn sie stellen eine Gefahr für uns dar. Wie sollen wir mit dieser neuen Realität ganz ohne Mystik umgehen? Ich fange an, die Artefakte aus Regal zu nehmen. Vorsichtig, wickele sie in Tücher ein, lege sie in eine Kiste und decke sie sorgfältig zu. Ich höre erst damit auf, wenn gar nichts mehr von der alten Welt zu sehen ist, und verstaue sie dann im Schrank am Ende des Flurs. Ich schaue mich um mein Zimmer und bin zufrieden. Ich liebe diese blauen Wände. Ich liebe das Gold der Bilderrahmen. Sie kommen so viel mehr zur Geltung. Und ich habe damit Platz für Neues geschaffen. Eines Tages, wenn die Realität da draußen sich wieder vertrauter anfühlt, hole ich das eine oder andere aus der alten Welt wieder hervor.
Wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Drehbuchautorin Samia Susanne Trabolsi und bei Damien Raphael Jung für das Teilen ihrer Geschichten. Und natürlich auch beim Wohnprojekt Unfug, auf das sie beim Bürgermeisterwechsel 2021 wieder auf das eigene Grundstück hinziehen dürfen. Denn das gäbe uns Hoffnung. Hoffnung, das große Erzählen. Gefördert vom Interaktionsfonds, vom Fonds Soziokultur. Leitung und Dramaturgie, Rachel Clark. Musik, Alexei Kotchukov. Tonbearbeitung, Peter Hoffmann. Assistenz, Damien Raphael Jung. Die Reihe würde von der Storytelling Arena produziert, eine Erzählkunstorganisation mit Sitz in Berlin-Mitte, die vor allem autobiografisches Storytelling zu den Themen unserer Zeit macht. Damit tragen auch wir zur aktuellen und zukünftigen Narrative des frühen 21. Jahrhunderts bei. Und zum Selbstverständnis der Menschen in Deutschland und Europa als eine tolerante und weltoffene Gesellschaft und Gemeinschaft.